Guten Tag, Herr Beckstein.
Ein herzliches Grüß Gott.
Herr Beckstein, sind denn die jetzigen Sicherheitsgesetze ausreichend aus Ihrer Sicht?
Die jetzigen Gesetze sind im Wesentlichen ausreichend. Ich sehe insgesamt Sicherheit und Freiheit nicht als Gegensätze, sondern Freiheit setzt Sicherheit voraus. Und eine rechtverstandene Politik für die Sicherheit wird auch die Freiheit nicht einschränken.
Und Sie würden nicht sagen, dass Sicherheit wichtiger ist als Freiheit? Oder würden Sie sowas sagen wie Freiheit ist sozusagen, kann nur existieren, wenn erst Sicherheit geschaffen wurde?
Ich bin überzeugt, dass in der Tat Freiheit Sicherheit voraussetzt. Man sieht das daran, wenn eine Frau Angst hat, weil sie sagt, wenn ich abends auf die Straße gehe, werde ich vergewaltigt oder sexuell belästigt oder mir wird die Handtasche gestohlen, dann wird sie sich nicht mehr auf die Straße trauen. Wenn jemand Sorge hat, dass Terrorismus zu stark wird, dann wird er möglicherweise Reisefreiheit nicht antreten. Das bedeutet, dass die Freiheit Sicherheit voraussetzt. Wir müssen darauf achten, dass die Sicherheit die Freiheit schützt. Deswegen halte ich die Kritik, die jetzt auch gerade in Ihrer Anmoderation deutlich geworden ist, nicht für zutreffend, weil es notwendig ist, die Gefahr des Terrorismus mit adäquaten Mitteln anzugehen. Allerdings muss in jedem Falle Sorge getragen werden, dass damit nicht etwa in die Rechte des normalen, durchschnittlichen, unschuldigen Bürgers eingegriffen wird.
In welchem Verhältnis stehen denn Ihrer Meinung nach im Moment Freiheit und Sicherheit? Ist es denn pari pari? Ist es ein Gleichgewicht?
Ich glaube, dass es notwendig war, die Gesetze so zu verschärfen, dass man die Möglichkeit hat, zum Beispiel auch im Extremfall mit Wanzen in Wohnungen die Überprüfungen vorzunehmen. Ich selber hatte das ein einziges Mal in München angeordnet, wie Rechtsextremisten sich 13 Kilo Sprengstoff besorgt hatten, um einen Anschlag bei der Grundsteinlegung auf das jüdische Gemeindezentrum zu machen, wie wir überhaupt keine andere Möglichkeit mehr hatten, als die Überwachung des Wohnraums wurde das angewendet und wir konnten in der Tat dann die Terroristen in dem Fall von rechts unschädlich machen und verhaften. In einem anderen Fall, wo wir festgestellt haben, dass von der sogenannten Sauerlandgruppe Leute in München waren und über Internet kommuniziert haben, da meine ich, da muss es eben möglich sein, auch eine Internetfahndung vorzunehmen und ins Internet auch mit zu gehen. Online-Überwachung ist notwendig, aber es darf nicht dazu geführt werden, dass man das praktisch als polizeiliche Regelmaßnahme hat, sondern es muss immer die Verhältnismäßigkeit sorgfältig überprüft werden. Und da geht es eben um schärfere Eingriffe, wenn dein Staat zum Beispiel von Terroristen vielleicht sogar mit Atomwaffen bedroht wird, als wenn es einfach darum geht, dass jemand zum Beispiel eine Steuerhinterziehung macht. Meine Kritik ist im Moment, dass wir in vielen Fällen bei Fragen zum Beispiel des Steuerrechts sehr viel mehr Möglichkeiten haben als im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung. Wenn ich mich an die Identifizierungsnummer-Diskussion im Sicherheitsbereich erinnere, damals ist es abgelehnt worden, im steuerrechtlichen Bereich ist es selbstverständlich und ich will gar nicht drüber reden, was im Zusammenhang mit Elena der Frage der Überwachung von Arbeitnehmern ist. Da meine ich, das sind Gefahren, aber wenn es um schwerste Verbrechen geht, dann muss der Staat jede Möglichkeit haben, auch gegen schwerste Terroristen vorzugehen.
In den letzten Jahren, Sie haben es ja selber angesprochen, wurden nach Terrorbedrohungen oder auch nach echten Terroranschlägen die Sicherheitsmaßnahmen immer weiter verschärft. Was ist denn davon jetzt heute noch notwendig und was könnte wieder sozusagen zurückgenommen werden?
Leider muss ich sagen, sehe ich überhaupt nicht die Möglichkeiten, irgendetwas dieser Maßnahmen zurückzunehmen, weil wir wissen, dass Terroristen aus dem islamistischen Bereich nach wie vor jede Kreativität und jede Fantasie ausnutzen, um schwerste Straftaten zu begehen, Angriffe auf den Luftverkehr, möglicherweise auch Angriffe auf den öffentlichen Personennahverkehr. Da hatten wir ja auch in Deutschland einen Versuch, aber auch vollzogene Straftaten in London und in Madrid, sodass ich sage, wir müssen, wenn es um schwersten Terrorismus geht, dann muss die Möglichkeit sein, in der Tat jede Möglichkeit der Fahndung wahrzunehmen. Aber wir müssen sorgfältig darauf achten, dass derartige Maßnahmen nicht zur Bekämpfung von Alltagskriminalität angewendet werden. Das wäre meines Erachtens unverhältnismäßig.
Manche Beobachter sprechen ja davon, dass es von der Politik immer nur so reflexartige Reaktionen gibt nach Terrordrohungen. Beim BKA werden ein paar neue Mitarbeiter eingestellt, die Freiheiten der Bürger werden insgesamt schon eingeschränkt durch zum Beispiel Online-Untersuchungen, um irgendwas zu tun. Was entgegnen Sie denn diesen Kritikern?
In der Tat ist das eine Reaktion, die da und dort in der Politik, übrigens auch in den Medien gut ankommt, wenn man sagt, also man will jetzt schnell mehr Leute sehen, mehr Leute einstellen, schärfere Maßnahmen. Ich halte davon nichts. Sicherheitspolitik hat nur dann einen Sinn, wenn man langfristig sinnvolle Arbeit betreibt. Und da habe ich ein ganz klares Koordinatensystem, dass ich sage, wenn es um schwerste Verbrechen geht, dann muss der Staat die Möglichkeit haben, letztlich jeden Raum zu durchleuchten. Es darf keinerlei geschützten Raum für schwerste Terroristen geben. Selbst das Wohnzimmer darf dann nicht heilig sein, wenn in diesem Wohnzimmer zum Beispiel der Bau einer illegalen Atombombe oder ein terroristischer Anschlag mit atomarem Material geplant wird. Aber das darf nicht dazu führen, dass durch schwere Eingriffe für Alltagskriminalität wie beispielsweise Drogenhandel oder wegen mir Betrug vorgenommen werden.
Merkwürdig ist doch, dass sich die Menschen heute, glaubt man in Umfragen, so unsicher fühlen wie selten. Dabei widersprechen selbst Polizeistatistiken dieser Wahrnehmung. So ist beispielsweise die Zahl der Diebstähle, der ganz normalen Diebstähle, auf einem Rekordtief. Woher kommt diese allgemeine Unsicherheit heutzutage?
Natürlich hat das Sicherheitsgefühl etwas damit zu tun, wie man insgesamt mit den Problemen umgeht. Dass heute, und das, ich kritisiere das nicht, aber selbstverständlich in den Medien über einen Überfall in der U-Bahn in einer massiven Weise berichtet wird, sodass der eine U-Bahn-Schläger über Wochen die Medien beherrscht und nicht mehr sorgfältig nur abgewogen wird, dass die Zahl dieser Übergriffe eher abgenommen und nicht zugenommen hat. Oder die Frage, dass man die Intensität eines Amoklaufs natürlich in anderer Seite die Medien beschäftigt als irgendeine andere Tat. Das hat etwas einfach auch mit dem normalen Medienverhalten zu tun, dass damit auch Gefühle verändert werden, ist klar. Das heißt aber auch, dass Sicherheitspolitik darauf zu reagieren hat und wir alle Anstrengungen darauf wahrzunehmen haben, nicht nur die Frage der objektiven Sicherheit zu verbessern, sondern auch das Sicherheitsgefühl, dass das eine wichtige Aufgabe ist, dass man auch jedem klar machen muss, dass die Gefahr, Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden, sehr viel höher ist als Opfer einer Straftat. Und das wird dann auch dazu führen, dass man wieder ein etwas normaleres und abgewogeneres Denken insgesamt über diese Maßnahmen hat.
Kommen wir noch mal einmal zurück zum Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, was Sie auch schon angesprochen haben. Sie selbst haben sich immer für die Speicherung der Daten ausgesprochen, haben sogar gefordert, dass sie nicht nur so wie jetzt für 6 Monate, sondern für 12 Monate gespeichert werden. Warum?
Der Hintergrund war, dass wir von den Verantwortlichen der Kriminalämter, sowohl der Landes- als auch des Bundeskriminalamtes, gehört hatten, dass es notwendig ist, diese Daten zu speichern. Denn wir hatten beispielsweise bei den Anschlägen in Madrid festgestellt, dass nur über die Frage der gespeicherten Verbindungsdaten man an die entsprechenden Straftäter herangekommen ist, die über Handy unter Umständen den Befehl zum Einsatz oder den Zünder einer Bombe ausgelöst haben. Und deswegen sage ich jawohl, es ist notwendig, das zu speichern. Aber ich sage auch, diese gespeicherten Daten dürfen dann nicht für Fragen der Alltagskriminalität verwendet werden, sondern man muss dafür sicherstellen, dass nur in ganz begrenztem Umfang solche Daten genutzt werden.
Das hat ja jetzt auch das Bundesverfassungsgericht in dem ersten Urteil dazu schon so bestätigt. Experten und Beobachter gehen davon aus, dass wenn das Gesetz jetzt komplett geprüft wurde vom Bundesverfassungsgericht, dass das gesamte Gesetz völlig neu geschrieben werden muss, weil die Richter die Eingriffe für zu stark halten. Was erwarten Sie denn im Frühjahr vom Urteil der Verfassungsrichter?
Also bei Prognosen bezüglich Gerichtsentscheidungen soll man sich immer zurückhalten. Ich verhehle allerdings nicht, dass ich mir selber in den letzten Jahren mehrfach Sorgen gemacht hatte, ob das Bundesverfassungsgericht die Gefahrenlage in einer Weise realistisch einschätzt, wie ich das als Innenminister erlebt hatte. Wenn ich an das Urteil denke, dass unter keinen Umständen ein Flugzeug abgeschossen werden darf, auch dann nicht, wenn man weiß, dass da Terroristen drin sind, die das Flugzeug auf ein Kernkraftwerk zu steuern beabsichtigen, dann weiß ich nicht, ob damit den Sicherheitsbedürfnissen der Menschen wirklich noch Rechnung getragen wird.
Sie haben ja selber auch davon gesprochen, dass Vorratsdatenspeicherung als präventivpolizeiliche Maßnahme notwendig sei. Was meinen Sie damit?
Wir wissen, dass zum Beispiel die Frage, welche Terroristen wie miteinander korrespondieren, von ganz entscheidender Bedeutung sein kann, um dir das Netzwerk von Terroristen auszuheben. Gerade bei der Überwachung der Sauerlandgruppe, die in Deutschland einen terroristischen Anschlag geplant hat, waren solche Daten von einer entscheidenden Bedeutung, um an die Leute heranzukommen. Und deswegen sage ich, so schlimm das ist, muss heute eben auch das ausgenutzt werden, dass man auf Vorrat bestimmte Daten speichert. Allerdings nochmal die Frage, dass der Datenschutz für die Bürger etwas Wichtiges ist, ist klar. Allerdings halte ich es für falsch, wenn der Staat dann bestimmte Möglichkeiten nicht zu nutzen erlaubt, wenn es sich um die allerschwersten Straftaten geht. Ich meine, es muss eine Hierarchie geben. Je schwerer die Straftat, desto eher ist auch ein Eingriff in die Rechte, insbesondere des Verdächtigen oder dringend Tatverdächtigen sein. Das ändert nichts an der Unschuldsvermutung, aber nur dann wird es gelingen, auch entsprechende Anschläge zu verhindern, wenn man der Polizei die Möglichkeiten gibt, die qualifiziert und auch bestens ausgebildeten Terroristen dann eben mit allen Möglichkeiten auch zu jagen.
Und wie unterscheidet man Ihrer Ansicht nach zwischen diesen schweren Straftaten, die Sie schon angesprochen haben, und den etwas leichteren? Wo zieht man da die Grenze? Also wo ist da die Grenze zu ziehen?
Natürlich ist da eine fließende Grenze. Es gibt aber ganz eindeutig schwerste Straftaten, wie wegen mir einen geplanten Massenmord. Ich nehme als Beispiel des Attentäters, des versuchten Attentats, der die Maschine in Richtung Detroit hier in die Luft sprengen wollte, oder in anderen Fällen, wo Anschläge, nochmal, das waren ja die Versuche in Deutschland, dass man Nahverkehrszüge mit Bomben angreift, dass das eine andere Qualität hat, als wenn jemand auch, ich sage ganz bewusst, das Verbrechen begeht, dass er mit Drogen handelt. Das heißt, es muss sehr wohl gesehen werden, dass dann, wenn eine Gefahr für Leib und Leben, insbesondere für das Leben einer unbestimmten Zahl von Bürgern da ist, dass dann eben auch wirklich mit den schwersten polizeilichen Mitteln vorgegangen werden muss, während das sicher bei den einfachen Straftaten, wo es insgesamt nur, in Anführungszeichen nur, um Geld oder um Verstöße gegen die Rechtsordnung geht. Und da muss man dann eben Abwägungen treffen. Diese Abwägung muss im Einzelnen der Polizeibeamte nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz treffen. Es wird dann aber auch zu kontrollieren sein von Richtern, die bei den schärferen Eingriffen in Persönlichkeitsrechte die letzte Entscheidung haben.
Sagt der ehemalige bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein. Vielen Dank.
Auf Wiederhören.